ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Auch heute herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg und seine Folgen, besonders in Bezug auf die militärischen Aspekte. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Auch diesmal aus Albanien zugeschaltet. Ich hoffe, nach dem Podcast geht es dann heute wieder an den Strand und es wird nicht weitergearbeitet.
Ja, so ist jedenfalls der Plan.
Okay, dann sage ich kurz, was wir machen wollen heute. Also uns mit dem NATO-Gipfel von voriger Woche in Ankara beschäftigen. Der musste ja letzte Woche ein bisschen kurz wegkommen, weil der da gerade am Laufen war, als wir aufgezeichnet haben. Natürlich, Herr Bühler, ist kein NATO-Gipfel wie ein anderer. Ne? Aber sticht der hier für Ihre Begriffe irgendwie heraus?
Naja, er sticht erstmal heraus, dass er in Ankara stattgefunden hat, in der Türkei, was für die Türkei eine große Anerkennung eigentlich auch darstellt und was wichtig auch war für Trump und weil er ganz offensichtlich mit Erdogan ganz gut kann. Und er fällt halt in eine Zeit, in der der Krieg gegen den Iran fortgesetzt wurde, unmittelbar vor dem Gipfel. Und der Krieg in der Ukraine nach wie vor andauert, keine Verhandlungsmöglichkeit, kein Ende abzusehen, also eine schwierige sicherheitspolitische Lage insgesamt. Und dann drittens eben die Neuordnung der NATO, die da bereits vereinbart ist, Stichwort NATO 3.0, wie es die Amerikaner nennen. Also alte NATO 1.0, Kalter Krieg, 2.0, Kriseninterventionen hier und da ab den 90er Jahren und jetzt eben 3.0, mehr Verantwortung für die Europäer und weniger Engagement auf der amerikanischen Seite.
Kleine Besonderheit am Rande waren ja auf jeden Fall die Geschenke. Das ist auch durch die Presse gegangen, die Geschenke für die Staats- und Regierungschefs, Geschenke des türkischen Präsidenten Erdogan, und zwar Revolver. Jeder der Gäste bekam den gleichen. Auch Ursula von der Leyen bekam einen Revolver mit Gravur in einer Holzschatulle, mit Ausfuhrgenehmigung sogar. Also ist zumindest ein ungewöhnliches Geschenk, ne?
Das ist für Staatspräsidenten ein ungewöhnliches Geschenk. Das macht man vielleicht bei hochrangigen Militärs so, aber bei Politikern, das wusste ich noch nicht. Aber es wird irgendwo in einer Asservatenkammer sicher aufbewahrt werden als Erinnerungsstück.
Zum Gipfel selber, auch in den Tagesthemen, damit will ich anfangen, ist natürlich über den Gipfel berichtet worden, auch bei uns im Radio. Aber bei den Tagesthemen, da lief nach der eigentlichen Berichterstattung auch ein Kommentar, und zwar vom Kollegen Stefan Stuchlik. Der hat darin das ein oder andere Fazit gezogen, und ein wesentliches hören wir uns mal kurz an.
Ich glaube, das Beistandsversprechen der NATO, der Artikel 5, ist tot. Und damit ist die NATO, die wir kennen, tot.
Ich nehme mal stark an, Herr Bühler, dass Sie das nicht so stehen lassen mögen.
Nein, das kann ich so nicht stehen lassen. Denn ich habe da jahrzehntelange Erfahrung mit dem Infragestellen des Artikel 5 von unterschiedlicher Stelle, von den Amerikanern und von den Europäern insbesondere. Also das ist nichts Neues, sondern das haben wir in der Geschichte der NATO häufiger erlebt. Eigentlich ist es andauernd, geht es denn jetzt, die Balten fragen, kommt die NATO jetzt, wird Artikel 5 aktiviert werden durch alle Nationen der NATO. Das ist nichts Neues für mich.
Aber wäre dann ja mal interessant zu erfahren, wie man zu solch unterschiedlichen Einschätzungen kommen kann. Also das ist wieder mal die Oberflächlichkeit von uns Journalisten, also vor allem von denen, die tagesaktuell und halt schnell berichten müssen. Jetzt halte ich ihn quasi erstmal zumindest die eine Wange hin.
Nein, also das will ich auch gar nicht sagen. Ich meine, das war ein Kommentar und das, klar, ist Kommentar gekennzeichnet von Ihrem Kollegen. Das ist ja alles legitim, wenn er zu der Auffassung gekommen ist. Ich komme zu einer anderen Auffassung, weil ich eben in der Organisation der NATO und der Bundeswehr als Teil der NATO groß geworden bin Und weil ich die Verfahren kenne, auch die Inhalte kenne, die Vorgehensweisen kenne und eben auch die Diskussionen, gerade um den Artikel 5, die es immer schon gegeben hat. Aber es gibt auf der anderen Seite kein einziges Anzeichen, dass die Amerikaner Artikel 5 in Frage stellen. Ganz im Gegenteil, das ist Bestandteil der NATO 3.0 und war letztlich auch, da werden Sie sicher drauf kommen, Bestandteil des Kommuniqués, des Abschlusskommuniqués.
Naja, jetzt käme ja die andere Wange dran, die ich Ihnen halten müsste, aber das tue ich jetzt mal nicht freiwillig. Also man braucht sich ja nur all die Äußerungen von US-amerikanischer Seite anschauen aus der Politik. Ich glaube schon, dass man dann sehr schnell zu dieser Einschätzung gelangen kann. Und die NATO ist ja, in Klammern, Primat der Politik, in erster Linie ein politisches Bündnis.
Naja, Sie spielen jetzt an auf die unmittelbar vor dem Gipfel geäußerten Auffassungen von Trump, was Spanien angeht, was die aus seiner Sicht mangelnde Unterstützung angeht im Krieg gegen den Iran, was Grönland und die Ambitionen der Trump-Administration angeht und dergleichen. Aber das muss man klar trennen, was tatsächlich auf dem Gipfel hinter verschlossenen Türen gesagt worden ist. Diese Stellungnahmen von Politikern kenne ich aus anderen Gipfeln, aus anderen Ministertreffen innerhalb der NATO. Also Berlusconi war so einer, Erdogan auch, Orban, auch unser Kanzler Schröder in den Jahren 2002, 2003, genau das Gleiche. Aber innerhalb der Sitzungen dann selbst wird ganz anders gesprochen. Also da muss man tatsächlich unterscheiden zwischen Aussagen, die eher innenpolitisch in das jeweilige Land wirken oder die Diskussionen und Beschlussfassungen dann tatsächlich in den gemeinsamen Sitzungen.
Und wenn ich Sie jetzt weiterdenke, würden Sie wahrscheinlich, also wenn Sie sich noch mehr Zeit nehmen würden, diese Frage zu beantworten, würden Sie möglicherweise auch noch sagen, naja, und auf den Arbeitsebenen arbeitet man natürlich auch gut zusammen und da käme noch mal ein, naja, Herr Bühler, von mir, also was nützt es denn, wenn man in diesen Gremien hinter verschlossenen Türen, was nützt es denn, wenn man auf den Arbeitsebenen gut zusammenwerkelt, dann aber im Falle des Falles die Politik, jetzt hier Stichwort nochmal Primat der Politik, in einem Ernstfall sagt, nö, das machen wir nicht.
Also ich erlebe ja auch heute im Ruhestand durch meine Tätigkeit in verschiedenen Ländern und auch in Amerika neulich die transatlantische Zusammenarbeit ganz intensiv und sage nicht zum ersten Mal, dass ich sie als besser empfinde innerhalb der NATO, als sie vorher und früher war. Und das Gleiche trifft zu, nach all dem, was ich höre, auch von den Diplomaten höre, die im NATO-Hauptquartier eingesetzt sind. Es ist schwierig, aber das war früher immer schwierig. Es ist immer schwierig, 30 bzw. jetzt 32 Nationen unter einen Hut zu bekommen. Da gibt es lange, lange Diskussionen und auch Textarbeit für die entsprechenden Beschlussvorlagen der Tagesordnungspunkte und letztlich für das Schlusskommuniqué, in dem sich Diplomaten und Militärs manchmal Nächte um die Ohren schlagen müssen, um die richtigen Worte zu finden und einen gemeinsamen Nenner tatsächlich darzustellen. Und das funktioniert und das sehen Sie, wenn Sie das Schlusskommuniqué anschauen, das von den Staats- und Regierungschefs persönlich dann auch genehmigt worden ist und verabschiedet worden ist.
Naja, auf dieses Kommuniqué will ich ja nachher noch mal kurz eingehen, Herr Bühler. Trotzdem habe ich noch ein drittes, naja, ist aber versprochen, das letzte jetzt, weil ich habe gerade so das Bild eines Ehepaars vor Augen, das sich in der Öffentlichkeit ständig belegt und beschimpft. Das wird an den Haaren gezogen, wird übereinander hergezogen. Und dann sitzen die am Abend zu Hause und sind ein Herz und eine Seele und lieben sich ihr nicht? Also im Leben nicht, Herr Bühler.
Also falsches Bild, glaube ich. Ich meine, Sie kommen drauf, Love is in the air, sagte ja Trump nach der Sitzung oder in der Sitzung und wurde von unserem Kanzler dann zitiert auch. Darum geht es ja nicht, dass man sich liebt, sondern dass man einen Interessensausgleich herstellt zwischen den einzelnen Nationen. Es geht letztlich um Interesse, aber auch um Verpflichtungen, die man eingegangen ist. Und da denke ich, dass, und wenn wir jetzt gleich zum Inhaltlichen kommen, können wir das vielleicht intensiver besprechen, was tatsächlich gut war und was weniger gut war oder wo noch offene Fragen sind. Das gibt es natürlich auch. Aber so, dass sich nun alle lieb haben müssen, so ist es nicht.
Okay. Dann schauen wir uns mal die Themen des Gipfels an. Da stand ja sicher mit ganz oben die Ukraine oder an erster Stelle.
Da stand sicher die Ukraine an erster Stelle, wie schon seit 2022 und zuvor, ab 2014, ab dem Gipfel in Wales. Das ist das eine große Thema. Das zweite große Thema waren die Beschlüsse zum NATO-Planungsprozess, das heißt Streitkräfte-Planungsprozess, also langfristige Planung, Ausgestaltung der Streitkräfte, wer macht was. Das ist ja ein zyklischer Prozess, der die nächsten 4 Jahre betrifft und der wird eingeleitet mit einer politischen Guidance, mit einer politischen Weisung der Staats- und Regierungschefs und die ist verabschiedet worden, sie ist nicht öffentlich, klar. Aber das ist ein wesentlicher Schritt gewesen. Dann routinemäßig müssen die regionalen Verteidigungspläne immer wieder angepasst werden. Und das ist ein formaler Prozess, dem dann auch die Staats- und Regierungschefs zustimmen. Viertens ist dann die Frage, wie fülle ich dann diese regionalen Verteidigungspläne mit Truppen? Also welcher Staat stellt welche Truppen zur Verfügung, damit diese regionalen Verteidigungspläne dann auch wirksam werden können, wenn es denn der Fall wäre? Und da gab es ja in den letzten Wochen einiges, das nach draußen gesickert ist, was die Beteiligung der Amerikaner angeht. Die Amerikaner haben da etliches rausgemeldet aus ihren Verpflichtungen, die sie bisher eingegangen sind, unter anderem eine Flugzeugträgergruppe mit entsprechenden Begleitschiffen, eine Anzahl von Flugzeugen, die sie rausgemeldet haben, so überschlägig 1/3 von 160 Flugzeugen, die sie eigentlich für die Pläne immer gestellt haben. Und diese und andere Fähigkeiten, die wurden dann von den Europäern übernommen oder haben Lücken gelassen, die man jetzt in Kauf nehmen muss. Das wissen wir nicht so genau, weil es nicht öffentlich ist, naturgemäß. Aber das ist dann sicher ein Thema gewesen. Dann ist routinemäßig auch immer die Frage der Partnernationen, also da wird der Gipfel erweitert um Nationen aus dem Bereich der Partner, das sind die südasiatischen Staaten bis runter nach Neuseeland und Australien. Und es wird immer gesprochen, wenn auch nur ganz kurz, in so kurzen Gipfeln, über die nuklearen Planungen des Bündnisses. Was hat sich grundsätzlich geändert? Hier kann man davon ausgehen, dass man jetzt von politischen Entscheidungen in Finnland und Litauen unterrichtet wurde auf dem Gipfel und dass hier möglicherweise Handlungsbedarf steht, der natürlich auch geheim ist, über den ich jetzt auch nicht informiert bin. Eine ganz große Rolle hat am Anfang des Gipfels die Zusammenarbeit auf der industriellen Seite gespielt. Das waren die Bekanntgabe von Kooperationen von verschiedenen Ländern mit der Ukraine oder Abgaben von Lizenzen aus Amerika zu Bündnispartnern, um Waffen selbst herzustellen. Das ergänzte den Themenstrauß des NATO-Gipfels.
Ja. Was die politischen Entscheidungen beispielsweise in Litauen betrifft, das hatten Sie gesagt im Zusammenhang mit der nuklearen Planung, da geht es sicher darum, dass Litauen mittlerweile seine Verfassung geändert hat, um Atomwaffen stationieren zu können. Also der Präsident des Landes hat das vor gar nicht allzu langer Zeit hier beim Treffen mit den anderen baltischen Staatschefs und Bundeskanzler Merz in Berlin bekannt gegeben. Nur als Bestätigung, dass es darum ging, auch wenn Sie das nicht näher ausführen können?
Ja, das meinte ich, als ich Litauen sagte vorhin. Und in Finnland liegt es ähnlich. Finnland hat ein Gesetz, das keine Nuklearwaffen, oder hatte ein Gesetz, dass keine Nuklearwaffen in Finnland stationiert werden dürfen. und ob beziehungsweise auch sein dürfen, physisch sein dürfen. Das geht also nicht um langfristige Stationierung, sondern einfach um Präsenz, auch wenn es nur kurze Zeit ist. Und auch dieses Gesetz, es war keine Verfassungsänderung notwendig, dieses Gesetz wurde außer Kraft gesetzt in Finnland. Und deshalb die Annahme, dass das auf dem Gipfel eine Rolle gespielt hat und dass die Staaten erläutert haben, was sie damit bezwecken und was eben nicht. Und da würde ich mal davon ausgehen, dass es keine Stationierung ist, auch wenn Sie es gerade so genannt haben, sondern da geht es um Notfallpläne, die jetzt da erarbeitet werden müssen. Da geht es um Überflugrechte und dergleichen mehr.
Okay, ich würde aber gerne mal zu den Ergebnissen kommen, also zu dem politischen erstmal. Sie hatten schon mehrfach erwähnt, dass man die ja nachlesen kann in einem Kommuniqué. Bei dem Wort denkt man sich ja erstmal an so ellenlange Pamphlete, die sich Otto Normalmensch sowieso nicht durchliest. Das Kommuniqué von Ankara ist allerdings recht kurz und griffig. Ist das eine neue Arbeitsökonomie in der NATO oder vielleicht doch nur der Tatsache geschuldet, dass Donald Trump sowieso nicht länger als eine A4-Seite durchhält beim Lesen?
Ich glaube, das war schon bei anderen Gipfeln der Fall, dass es reduziert worden ist in der jüngsten Vergangenheit. In früheren Jahren waren die Kommuniqués wesentlich ausführlicher. Da war auch wesentlich mehr Textarbeit notwendig von den damals 30, jetzt 32 Delegationen. Aber man hat es reduziert auf Kernpunkte, hinter denen sich aber viele andere Punkte und viele andere Entscheidungsvorlagen dann verbergen. Man hat eigentlich mal daran gedacht, dass man die Zahl von Gipfeln reduzieren sollte. Im Kalten Krieg hatten wir mehrere Jahre manchmal zwischen den Gipfeln und nur dann, wenn es tatsächlich notwendig war, dass die Staats- und Regierungschefs selbst zusammenkommen, ist das so geschehen. Beispielsweise in Erweiterungsrunden oder auch während des Kalten Krieges, da gab es Gipfel. So richtig ist das in Schwung gekommen mit dem jährlichen Gipfel nach 2014. Ich glaube, 2020 war dann keiner, das dürfte aber Corona gewesen sein. Aber so kam ein Rhythmus jetzt rein, der eigentlich nicht erforderlich ist. Denn die Außenminister und Verteidigungsminister, die treffen sich mehrfach im Jahr in der NATO zu informellen oder auch formellen Beschlussfassungsgipfeln, Ministerials, also Ministertreffen. Und sodass es gar nicht erforderlich ist, dass immer die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Allerdings wäre das ein schlechtes Zeichen gewesen, gerade in dieser Situation, wenn ein Gipfel nicht stattgefunden hätte. Und deshalb denke ich, hat man das reduziert auf das Wesentliche, was dann tatsächlich von den Chefs selbst besprochen werden muss und was dann Einklang in das Kommuniqué findet. Mhm.
Bei diesen Abschlusserklärungen könnte aber manche auch vermuten, naja, also so kurze Erklärungen, kurze Kommuniqués können ja auch darauf hindeuten, dass es am Ende vielleicht doch nicht allzu viel gab, auf das man sich einigen konnte. Dass also das Streitpotenzial oder die Menge derjenigen, der Dinge, die strittig sind, sehr groß ist.
Naja, schauen wir uns mal die einzelnen Ergebnisse an und dann glaube ich, kann ich da zu den einzelnen Punkten was sagen. Ich glaube nicht, dass es viele Punkte gibt, auf die man sich im Vorfeld nicht hat einigen können. Das scheint mir schon sehr umfassend, die notwendigen Maßnahmen wiederzuspiegeln, die jetzt getroffen werden müssen, beziehungsweise die bekräftigt werden müssen.
Okay, dann gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Aus dem ersten Punkt holen sich vielleicht diejenigen ihre Argumente, also die sagen, dass die NATO tot sei, so wie vorhin von Herrn Stuchlik gehört. Also zumindest habe ich öfter gelesen oder gehört, dass es ja schon ein seltsames Ding sei, dass man sich des gegenseitigen Beistands versichert in einem solchen Kommuniqué, dass man Artikel 5 des NATO-Vertrags bekräftigt. Und Argument ist dann, naja, wenn alles in Ordnung wäre, dann bräuchte man das sicher nicht tun.
Also nach meiner Erfahrung, der Artikel 5 hat immer in der Einleitung eine Rolle gespielt. Also die Bekräftigung, übrigens nicht nur bei Gipfeln treffen, sondern auch bei Ministertreffen oder bei wichtigen Grundlagendokumenten wird immer die Referenz gemacht zu der Beistandsverpflichtung des Artikel 5. Das ist nichts Besonderes.
Beim Zweiten Punkt könnte man für bemerkenswert halten, also dass offenbar auch die Amerikaner tatsächlich in Russland eine Bedrohung sehen für die transatlantische Stabilität. Wenn man Donald Trump so hört und seine ganze Riege, dann kann man ja den Eindruck haben, dass das die Amerikaner eigentlich nicht so sehen. Nun steht es aber in dem Kommuniqué. Was denn?
Ja, die Amerikaner haben das Kommuniqué ja selbst mitverfasst in den verschiedenen Arbeitskreisen vor dem Gipfel und möglicherweise auch während des Gipfels, was unwahrscheinlich ist aufgrund der Kürze des Gipfels, dass da nochmal Hand angelegt werden musste. Also tatsächlich ist die Abwehr der langfristigen Bedrohung durch Russland eines der Ziele, die die Allianz weiterhin verfolgt. Und insofern ist es eine Bestätigung dessen, was auch das Militär sagt, was auch der amerikanische NATO-Oberbefehlshaber, also der militärische General Grinkevich sagt, dass Russland die größte Bedrohung ist für den transatlantischen Raum. Und nicht nur er sagt das, sondern viele andere auch in Amerika. Von daher ist es eine Bestätigung dessen, was das Militär und auch die Geheimdienste in Amerika sagen. Ergänzt wird das Ganze, und das ist auch wichtig zu sehen, dass es wohl auf Drängen auch der Staaten der sogenannten Südflanke eine weitere Bestätigung gibt. Die andauernde Bedrohung durch den Terrorismus wird nach wie vor so gesehen, was sich in einem 360-Grad-Radius der Bedrohungsabwehr auch äußert. Also da legen gerade so Staaten wie die Türkei bis rüber nach Spanien, Portugal großen Wert darauf, dass wir nicht nur Russland als Bedrohung haben, sondern wir haben auch den Islamischen Staat, den IS als Bedrohung. Wir haben den Terrorismus, der aus dem Iran genährt wird, mit den verschiedenen Unterorganisationen und dergleichen mehr. Wir haben die Al-Qaida, die nach wie vor aktiv sind. Und auch die sind bestätigt worden als Bedrohung für das transatlantische Bündnis.
Dann sind wir schon beim dritten Punkt. Dort ist sicher mitentscheidend die Feststellung, dass Europa und Kanada mehr Verantwortung für die Bündnisverteidigung übernehmen. Das ist ja im Vorfeld auch schon lange breit diskutiert worden.
Genau, das ist die Veränderung, die notwendige Veränderung, die wir jetzt umsetzen müssen. Ein stärkeres Europa in einer stärkeren NATO, so wird es im Kommuniqué beschrieben. Das ist die NATO 3.0. Es werden zusätzlich Aussagen gemacht zu weiteren Verpflichtungen, nämlich die Verpflichtung, alle NATO-Ziele in allen Dimensionen, das heißt bei Landstreitkräften, Luftstreitkräften, Seestreitkräften bis zu Cyber und Weltraum einzuhalten. Das heißt, das, was bereits beschlossen ist, dass das auch gemacht werden soll, einschließlich der Fähigkeiten zu Deep Precision Strikes, also weitreichenden Flugkörpereinsätzen, dass die integrierte Luftverteidigungsfähigkeit ausgebaut werden soll, unbemannte Systeme einschließlich neuer Technologien umfassend eingeführt werden soll und dass es eine interoperable transatlantische Cloud geben soll und dazu auch wirksame KI-Modelle, um Informationen von verschiedensten Sensoren zusammenzuführen, um die Entscheidungsfindung dann auch zu erleichtern auf der hohen militärischen Ebene bis runter zur taktischen Ebene.
Dann haben wir den vierten Punkt, der ist vielleicht auch interessant, auch mit Blick auf die Amerikaner. Ich lese mal den ersten Satz vor. Die Ukraine leistet einen wichtigen Beitrag zur transatlantischen Sicherheit und unsere Verbündeten stehen geschlossen hinter der Ukraine und ihrer unerschütterlichen Unterstützung bei der Verteidigung ihrer Freiheit, Souveränität und territorialen Integrität. Zitat Ende. Ja, wie ich sagte, interessant mit Blick auf die Amerikaner. Oder Herr Bühler, ist es am Ende doch eine Selbstverständlichkeit, dass die Amerikaner sowas unterschreiben?
Ja, ich weiß nicht, so selbstverständlich war das in den letzten Jahren ja nicht. Das ist ja von den Amerikanern nicht so gesehen worden. Sie haben ja auch unter Biden sofort gesagt, in die NATO auf keinen Fall. ebenso wie Deutschland. Und jetzt heißt es eben, er leistet einen wichtigen Beitrag zur transatlantischen Sicherheit. Das heißt, die Ukraine ist nicht mehr nur Nehmer von Sicherheitsunterstützungsleistungen, sondern auch Geber. Und es ist ja tatsächlich so. Und deshalb haben wir ja auch gesagt in Deutschland, dass es in unserem Interesse liegt, die Ukraine zu unterstützen, weil sie eben einen wichtigen Beitrag zur transatlantischen Sicherheit leistet. Und deshalb ist die Folgerung, die Sie gerade zitiert haben, dass nun alle Verbündeten geschlossen hinter der Ukraine stehen, eine notwendige Folgerung auch daraus. Und das ist schon eine Festlegung in einem Gipfel, international, auch international wahrgenommen, die eine bestimmte Änderung in der Spitze der Vereinigten Staaten deutlich macht. Hier hat sich was bewegt in den letzten Monaten, und das dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Ukraine jetzt mehr Erfolge hat, dass sie nicht nur Opfer ist, dass sie jetzt auch Karten in der Hand hat, wie so hat es Trump einmal formuliert bei diesem berühmten Februartreffen im Weißen Haus, dass er Zelensky vorgeworfen hat, du hast keine Karten mehr in der Hand. Nein, so ist es ja nicht. Und weil Trump offensichtlich auch Stärke liebt, ist er da schon beeindruckt, was die Ukraine geleistet hat in den letzten Jahren, gerade was Innovation angeht und Produktion eigener Waffensysteme, die ihnen vom Westen vorenthalten worden sind. Das heißt, Waffensysteme mit weitreichender Wirkung.
Aber auch wenn die Amerikaner die Ukraine jetzt so sehen, wenn sie sie verbal unter anderem in diesem Kommuniqué mit starken Worten unterstützen, das heißt doch aber sicherlich nicht, dass die jetzt auch wieder anfangen, Waffen zu bezahlen für die Ukraine, oder?
Ja, das wird so nicht eintreten, glaube ich, es sei denn, der Kongress ringt sich da noch dazu durch, und die Administration stimmt zu und legt da kein Veto ein. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal festgelegt, dass die europäischen Staaten und Kanada diese Unterstützung tragen sollen, jedenfalls die Mehrheit der Kosten, wie es da drin steht. In jedem Fall geht es um eine langfristige, um eine verlässliche und eine durchhaltefähige Unterstützung der Ukraine. Man hat beschlossen, 70 Milliarden für 2026 bereitzustellen, wobei da einiges schon vorher bereitgestellt worden ist, beziehungsweise eingeplant worden ist, und mindestens die gleiche Summe, nämlich auch 70 Milliarden plus im Jahr 2027.
Okay, dann den fünften Punkt in diesem Kommuniqué will ich auch noch ansprechen, Herr Bühler. Und zwar ist eine Festlegung in diesem Punkt, Iran darf niemals Atomwaffen besitzen. Darauf legt sich die NATO fest. Ist das jetzt eine offene Tür, dass aus dem Trump-Krieg gegen den Iran irgendwann ein NATO-Einsatz wird?
Nein, es ist ja nicht nur die NATO, die das festlegt, sondern es ist ja eine Festlegung des Sicherheitsrats der Vereinigten Nationen, der schon Jahre zurückliegt, dass Iran niemals nukleare Waffen besitzen darf. Außerdem völkerrechtlich ist es so, dass der Iran auf Nuklearwaffen verzichtet hat in entsprechenden Verträgen. Also das ist nichts Neues, aber ich denke schon, dass das auf Wunsch der Amerikaner reingekommen ist. Dazu gehört auch die Freiheit der Navigation durch die Straße von Hormuz, auch kostenfrei. Trump hatte ja nach dem Gipfel mal wieder vergessen, was vorher unterschrieben worden ist, und hat da in Aussicht gestellt, dass auch Amerika Gebühren verlangen könnte für Sicherheitsleistungen in der Straße von Hormuz. Das ist natürlich völkerrechtlich undenkbar, denn darauf haben sich ja alle Nationen verständigt, dass gerade solche Meerengen, auch wenn sie durch Territorialgewässer führen, dass die frei durchfahren werden dürfen, selbst mit Kriegsschiffen. Das ist nur im Kriegsfalle dann ausgeschlossen. Also von daher zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück, kann man sagen, das ist halt ein Trump. Aber immerhin, es ist dort jetzt auch im NATO-Kommuniqué mit enthalten. Das bedeutet aber nicht, dass im Umkehrschluss die NATO eine Rolle spielt in der Region, jedenfalls nicht während eines andauernden Krieges, den die NATO nicht begonnen hat, der leider von Amerika und von Israel begonnen wurde oder fortgesetzt wurde, je nachdem, wie man sieht. Aber die NATO hat dort keine Rolle, allenfalls nach einem Waffenstillstand, wenn man es überhaupt der NATO übergibt und wenn es überhaupt die NATO insgesamt annimmt. Gerade das Räumen von Minen, das soll ja auf der Basis einer Koalition der Willigen erfolgen.
Okay, was in keinem der Punkte steht in dem Kommuniqué ist, dass die Amerikaner ihre Truppenpräsenz in Europa reduzieren. Angekündigt, also angedroht mit dem Beigeschmack von Strafe ist das ja. Aber ich nehme an, geredet wurde darüber in Ankara, oder?
Also gut, dass Sie die Frage stellen. Also hier wird sehr vieles vermischt. Es gibt drei Punkte, in denen Truppenpräsenz eine Rolle spielen können in der Zukunft. Das erste ist das, was ich vorhin angesprochen habe, Füllen der Lücken in den Operationsplänen für die drei Regionen, für die die NATO-Verteidigungspläne vorhält. Und da hatte ich vorhin schon gesagt, dass da die Amerikaner einiges rausgemeldet haben, dass Europäer was reingemeldet haben, vielleicht ein paar Lücken da sind. Aber das ist eine vollkommen normale Sache, die beunruhigt mich auch gar nicht. Denn ein Flugzeugträger, der rausgemeldet worden ist zunächst mal, kann in einem Kriegsfall, in einem Artikel 5-Fall sofort wieder reingemeldet werden. Und dann steht er zusätzlich zur Verfügung. Genauso wie natürlich Flugzeuge so flexibel sind, dass sie sofort wieder eingreifen könnten, auch wenn sie jetzt in Übungen und in Operationsplanungen nicht verwendet werden sollen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das, was ich vorhin ansprach, die NATO-Ziele, also die NATO-Streitkräfteentwicklung für die nächsten Jahre. Hier ist es so, dass man in der politischen Weisung erwarten kann, dass die NATO 3.0 angestrebt werden wird und oder angestrebt wird heute und dass sich das in den nächsten Jahren dann auch materialisieren sollte, dass die Europäer Fähigkeiten übernehmen von den Amerikanern, auf der anderen Seite die Amerikaner ihr Engagement zurückfahren können mit der Zielsetzung, dass die konventionelle Verteidigung Europas mehrheitlich durch die Europäer gemacht wird. Mehrheitlich heißt, dass nur wesentliche Fähigkeiten der Amerikaner zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Das wird eine schwierige Verhandlung. Das ist zu erwarten. Da steht jetzt nichts von Zeiträumen drin. Es ist zu erwarten, dass es hier erhebliche Diskussionen gibt, wann welche Fähigkeiten der Amerikaner rausgehen aus dem Dispositiv der Streitkräfte der NATO insgesamt. Und wann welche Fähigkeiten auf der anderen Seite bei den Europäern zur Verfügung gestellt werden können. Beispiel weitreichende Waffen, Tomahawks oder andere weitreichende Waffen, die wir in Europa nicht haben, weil bisher die Amerikaner sie gestellt haben und weil sie sie auch stellen wollten. Die Amerikaner wollten immer 45% des Streitkräftedispositivs der NATO stellen. Das ändert sich gerade, aber das muss sich langfristig ändern, damit man das wirklich sauber synchronisieren kann, was von den Amerikanern weggeht und was von den Europäern geschaffen wird. Aber es wird immer so bleiben müssen, dass von den Amerikanern ein bestimmter Anteil geleistet werden muss und das wissen sie auch. Aber da gibt es Fragebedarf jetzt, der aber vollkommen normal nicht auf dem Gipfel stattfinden kann, sondern jetzt in diesem ganz normalen Planungszyklus stattfinden wird. Auch hier werden sich Stationierungsänderungen ergeben. Und das Dritte ist die sogenannte Force Posture Review, also die Überprüfung der amerikanischen Stationierungen weltweit. Das ist auch ein regelmäßiger Rhythmus nach Erlassen einer neuen nationalen Sicherheitsstrategie, einer neuen Militärstrategie, kommt das als letzter Schritt. Und da wird die Stationierung überprüft. Hier gab es auch schon ein paar Äußerungen, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Die Rotation von 3000 Soldaten nach Polen und nach Litauen auszusetzen. das gehört in dieses Paket hier mit rein. Das wird in der öffentlichen Diskussion manchmal nicht so klar und sauber getrennt. Das hat unterschiedliche Perspektiven, zeitliche Perspektiven, das hat unterschiedliche Umfänge und auch unterschiedliche Wirkungen dann und birgt unterschiedliche Risiken, beispielsweise wenn im NATO-Planungsprozess, wenn das nicht langfristig angelegt wird und nicht gewartet wird, bis europäische Fähigkeiten aufgebaut wird, dann ist es riskant für uns. Ansonsten ist das jetzt ein Prozess, der über die nächsten Jahre abgearbeitet werden muss.
Okay, wir sind schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten, Herr Bühler, und ich will Sie auch jetzt nicht noch viel länger quälen in der Hitze, in der Sie da ausharren müssen. Freundlicherweise, das kann ich auch mal dazu sagen, haben Sie die Klimaanlage im Hotel ausgeschaltet, also in Ihrem Zimmer zumindest, damit es im Hintergrund bei der Aufnahme nicht so rauscht. Aber ich will ganz kurz noch konkrete Schritte ansprechen zur besseren Bewaffnung der europäischen NATO-Partner. Darüber ist ja am Rande des Gipfels auch gesprochen worden, das hatten Sie auch angedeutet, beziehungsweise sind Entscheidungen dazu bekannt geworden. Erstes Stichwort, diese Tomahawk-Marschflugkörper, war auch gerade die Rede davon. Die USA unter Trump wollen die Dinger nicht mehr in Deutschland stationieren. Eigentlich war das von Kanzler Scholz und Präsident Biden vereinbart worden. Nun kaufen wir die Dinger, also ganz im Trumpschen Sinne, ist es besser, wenn wir sie selbst besitzen, als auf die Amerikaner angewiesen zu sein?
Also Hauptsache, sie sind da. Hauptsache, sie sind als Gegengewicht für die Iskander-Raketen da. Denn die gibt es seit 2016, 2017 in Kaliningrad und St. Petersburg. Die bedrohen uns. Und da brauchen wir nicht nur Flugabwehrraketen, die wir teilweise haben, die dafür geeignet sind, sondern man muss auch Möglichkeiten haben, sonst gehen einem die Flugabwehrraketen zur Neige. Man muss auch die Möglichkeit haben, die Stellungen, aus denen sie abgeschossen werden, zu treffen, damit sie nicht abgeschossen werden. Aber Voraussetzung ist natürlich auch ein erster Angriff. Insofern ist es auch eine Defensivwaffe innerhalb eines operativen Konzepts, das eben nicht nur darauf beruht, dass man als Opfer stillhält und nur mit Abwehrmaßnahmen reagiert, sondern man muss auch mit innerhalb einer Defensive, mit einem offensiven Mittel eine Bedrohung ausschalten können. Und deshalb ist es wichtig und ich finde es sehr anerkennend, was hier gemacht worden ist, auch von deutscher Seite gemacht worden ist, in erster Linie Verteidigungsministerium, Außenministerium, Kanzleramt, damit das erreicht worden ist. Und da muss ich sagen, das ist auch für mich eine Überraschung gewesen. Und das ist für mich eine der wesentlichen Entscheidungen, die dort getroffen worden sind. Jetzt muss man mal sehen, wie das in der Administration angepackt wird. Bei anderen Zusagen der Amerikaner auch die Lizenzgebung an die Ukraine, was die Patriot angeht. Da geht es jetzt offensichtlich ganz schnell. Der erste Kontakt mit der Firma Lockheed Martin ist schon da. Es soll wenige Monate dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist. Und dann können die Patriot-Raketen in der Ukraine selbst gefertigt werden. Und so wünschte ich mir das dann tatsächlich auch für die Tomahawk-Marschflugkörper.
Ja. Zu dem Patriot wäre auch meine zweite Frage noch gewesen. Also da ist ja dieser exklusive Kreis derer, die in Lizenz bauen dürfen, nun größer mit der Ukraine. Das hatten Sie gesagt. Frage ist nur, spielt das dann für den aktuellen Krieg wirklich noch eine Rolle? Also ich frage mit dem Hintergrund, also dass das Aufbauen der Produktion ja hier in Deutschland, in Schrobenhausen auch, ich glaube, an die 3 Jahre dauert. Ne? Im nächsten Jahr sollen in Deutschland die ersten hergestellt werden.
Also die ersten werden hergestellt ab September diesen Jahres, bis sie dann fertig sind. Kann sein, dass es Ende des Jahres wird, aber es geht im September los. Es sei denn, es gibt hier Verzögerungen, von denen ich noch nichts weiß. Aber schauen Sie, das Ende des Krieges ist nicht absehbar. Also wenn man in der Ukraine 2022, 2023 nicht begonnen hätte, weitreichende Drohnen zu entwickeln und weitreichende Marschflugkörper zu entwickeln, dann hätten sie heute keine. Und der Krieg dauert immer noch an. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg dauert. Es sind alle Bemühungen, Russland hier zu substanziellen Verhandlungen zu bringen, sind gescheitert daran, dass sie an ihren Maximalforderungen, die letztlich die Kriegsziele bedienen, die sie am Anfang schon hatten und die letztlich auf der anderen Seite die Kapitulation der Ukraine bedeuten würden, dass das in irgendeiner Art und Weise sich verändert, das sehe ich nicht. Und deshalb müssen da Vorkehrungen getroffen werden, dass der Krieg leider noch länger andauert.
Okay, und das wird wirklich letzte Sache. Auch im Umfeld des Gipfels in Ankara wurde ja eine europäische Luftverteidigungskoalition, so hat man das genannt, ins Leben gerufen, wegen des Mangels an Abwehrraketen gegen ballistische Raketen. Auch hier ist die Ukraine ganz eng und tief eingebunden, weil sie ja eigentlich sogar das Herzstück für das System liefern soll. Können Sie dazu noch Näheres sagen?
Ja, das ist am Vorabend des 14. Juli in Paris unterschrieben worden. Es sind einige NATO-Staaten, die sich zusammengetan haben. Frankreich gehört dazu, Großbritannien, Schweden, Deutschland und ein paar andere noch. Und die Ukraine ist gleichwertiger Partner. Und das Ganze basiert auf einem Papier, das dort unterschrieben worden ist. Es sind für mich viele Fragen offen, naturgemäß, weil das Papier nicht veröffentlicht worden ist. Vor allen Dingen sind für mich offen operationelle Fragen. Und diese Fragen werden aber sicher irgendwann jetzt in naher Zukunft auch beantwortet werden. Zielsetzung ist, die Ukraine mit einzubinden. Sie hat ja ein eigenes Flugkörperentwicklungsprojekt, Freya, das jetzt mit Unterstützung von Frankreich und Italien abgearbeitet werden soll. Die beiden Staaten, Frankreich und Italien, wollen auch die Lizenz erteilen, die Raketen für das SAMP/T, also äquivalent zu Patriot, zu vergeben. Es hat sich ein europäisches Firmenkonsortium gefunden, das das ganze Projekt unterstützen soll. Müssen wir sehen, was daraus wird. Es ist auf jeden Fall jetzt mehr als ein Beschaffungsprojekt, was die europäische Initiative angeht für die Luftverteidigung. Jetzt geht es tatsächlich auch um operative Fragestellungen. Also wie kann ich einen Luftverteidigungsschirm aufspannen in einem bestimmten Radius, also die oberste Glocke praktisch des Luftverteidigungsschirms über Europa, soll damit definiert werden, die Abwehr von ballistischen Raketen und von Hyperschallwaffen anderer Art, also Flugkörper, Marschflugkörper. Das ist die Zielsetzung. Das bedeutet, dass man eine integrierte, und so heißt es ja auch im Namen dieser Initiative, dass man eine integrierte europäische Luftverteidigung bekommt als Bestandteil hoffentlich des NATO-Systems, ganz sicher so, dass es da Zusammenarbeiten gibt. Das europäische System, das aber auch eingesetzt werden kann, in europäischer Verantwortung alleine.
Okay, Herr Bühler, dann haben Sie es geschafft für heute. Dann geht es bestimmt jetzt an den Strand. Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Anmerkungen, Kritik oder Ähnliches oder auch Lob, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann auch in der nächsten Woche wieder. Allerdings ist das eine kurze Woche von heute angerechnet. Das wird nämlich schon am Dienstag sein, 21. Juli, glaube ich. Bis dahin und vielen Dank für heute. Achso, und weiterhin feinen Urlaub.
Ja, danke schön. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.